Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute beschäftigen wir uns mit Bildung und Pädagogik bei Biz and Beyond. Wir sind verbunden mit einer Expertin dafür. Sie leitet seit mehr als 3 Jahren das Internat am Schloss Neubeuern. Herzlich willkommen, Susanne Schörkuber.
Hallo, freut mich, dass ich heute da sein darf.
Hallo, Susanne.
Susanne, es gab zuletzt immer wieder Kritik an den Bundesjugendspielen. Da gab es Stimmen, die sagten, dadurch werde Leistungsdruck und Konkurrenzdenken gefördert. Und manche haben das kritisiert. Wie lässt sich Gleichgewicht finden zwischen der Förderung von sportlichen Aktivitäten auf der einen Seite und der Berücksichtigung individueller Stärken und Schwächen junger Menschen?
Ja, der Frage begegne ich des Öfteren und tatsächlich spielt sie auch im Internatsalltag eine große Rolle, denn wir müssen ja uns auch immer wieder überlegen, wie wir den richtigen Grad zwischen Ehrgeizförderung und sportlicher Förderung, aber dann auch gleichzeitig ja dem Gleichgewicht zwischen den einzelnen Jugendlichen, den Stärken und Schwächen der Jugendlichen, dass wir dem gerecht werden. Und wir haben bei uns im Internat auch keine Bundesjugendspiele, aber 3-mal im Jahr Internate-Olympiaden. Das heißt, wir messen uns mit 2 anderen Internaten hier in der Umgebung in Wettbewerben, in sportlichen Wettbewerben, wie vielen Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel Fußball, Basketball, Volleyball, aber auch Tennis, Skifahren oder Snowboarden. Und dabei geht's ja auch darum, im Prinzip, dass die Schüler ja Leistung bringen. Es geht darum, gewinnt man oder verliert man. Und es geht um Ehrgeiz. Und das ist in der heutigen Generation von Jugendlichen wirklich schwierig, überhaupt herauszukitzeln. Also den Ehrgeiz zu gewinnen und den Ehrgeiz, auch gute sportliche Leistungen zu bringen. Und das ist eine große Herausforderung, vor allem seit der Corona-Pandemie, bei den Jugendlichen das auch wieder zu fördern. Und diese Internate-Olympiaden und zum Beispiel aber auch Bundesjugendspiele, finde ich, bieten einen guten Anreiz, Ehrgeiz und sportliche Aktivität zu fördern, weil dann hat man ein Ziel, worauf man trainiert. Und deswegen finde ich es schon gut, wenn man das auch weiterhin praktiziert, weil, wie gesagt, dann hat man halt einfach auch was im Blick, was man erreichen möchte. Und das ist ja für die gesamte Gesellschaft auch im späteren Leben nie schlecht, wenn man einfach auch Ziele hat und man kann es ja nicht ausblenden. Man wird immer gemessen an anderen. Und ich finde den Sport eigentlich auch eine gute Möglichkeit, um das schon mal zu tun, vor allem im Jugendalter.
Um einen Überblick zu bekommen, als ich zur Schule gegangen bin, vor mehreren Jahrzehnten, da war Internat was ganz Exotisches. Das kannte man aus den Büchern, Hani und Nani. Aber im Grunde genommen kannte man nur Schloss Salem und noch ein anderes. Aber im Grunde genommen ging keiner auf ein Internat. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich mit meinen ehemaligen Mitschülern, Kommilitonen spreche, dass die fast alle ihre Kinder auf Privatschulen oder internationale Schulen oder direkt ins Ausland zur Schule schicken. Wie viel oder wie groß ist der Teil der Bevölkerung, die ihre Kinder auf solche Art von, man muss ja fast sagen, Elite-Schulen gehen lassen?
Also während es in England ja schon seit vielen Jahrzehnten ganz normal ist, dass ein Jugendlicher ein Internat besucht und man eher schon ein Exot ist, wenn das nicht der Fall ist, hat es in Deutschland wirklich lange gebraucht, um von dem Klischee wegzukommen, dass im Internat ja nur die Kinder sind, die abgeschoben werden von den Eltern. Und heutzutage ist es Gott sei Dank anders. Also wir haben auch bei uns im Internat nicht die abgeschobenen Kinder, sondern hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, die halt eine andere Art von Förderung sich wünschen, als eben auf den staatlichen Schulen. Weil, und das ist halt unser großes Privileg, wir das halt auch durch unsere kleine Schule auch leisten können. Also wir haben kleine Klassen, wir haben individuelle Förderung und wir schauen da halt auch genauer hin. Und weil das mittlerweile die Gesellschaft auch sieht, dass das an Privatschulen und vor allem an Internaten halt eine große Rolle spielt, ja, ist die Akzeptanz auch höher.
Was kostet sowas?
das ist halt dann wieder das Problem und das ist auch der Grund, warum wir jetzt vor allem in den letzten Jahren immer wieder von Fernsehsendern kontaktiert wurden, ob sie bei uns quasi ein Doku drehen dürfen, Schüler begleiten würden und so weiter. Also ich spreche von der sogenannten Elitendiskussion, die ja gerade ein großer Hype ist. Und ja, es kostet bei uns, wenn man einen Internatsplatz für ein Jahr halt hat, 50.000 Euro im Jahr. Genau, für Schule und Internat und alles, was halt dazugehört. Tagesschüler zahlen knapp 20.000 Euro im Jahr. Es ist halt ein Haufen Geld. Aber, und das sagen wir dann auch immer wieder dazu, wir haben ganz viele Möglichkeiten, Stipendien auch zu geben. Und das sind sowohl Stipendien für besonders begabte Schüler, vor allem jetzt in unserem Fall MINT-begabte Schüler, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Da ist es sogar möglich, teilweise Vollstipendien zu gewährleisten. Und dann haben wir aber auch Stiftungsstipendien, weil unsere Schule ist eine Stiftung. Und die können bis zu 50% der Schul- und Internatsgebühren ausmachen. Und man muss halt einfach sich richtig informieren und auch den Mut haben zu sagen, ja, okay, ich bewerbe mich für ein Stipendium, weil die Möglichkeiten dazu gibt es. Und da zählt auch bei diesen Stiftungsstipendien nicht nur die Leistung. Also da braucht man jetzt keinen 1-0er-Schnitt. Da kann man auch einen 2-0er-Schnitt haben. Wenn man sich dafür aber dann sozial engagiert, wenn man wirklich eine tolle Persönlichkeit hat und wenn man den Eindruck macht bei den Bewerbungsgesprächen, dass man halt wirklich was für unsere Gemeinschaft hier in der Schule beitragen möchte.
Wie viele Schüler habt ihr im Internat an eurer Schule?
Wir haben momentan im Internat so um die 100 Schüler und dann ungefähr noch 30 Tagesschüler. Wir hätten auf alle Fälle noch Kapazität für mehr Schüler, aber bin ich auch ganz ehrlich, die letzten Jahre waren für die Internate vor allem in Deutschland schwierig. Die Corona-Pandemie, die Inflation, der Krieg, das sind lauter Faktoren, die für uns nicht wirklich positiv waren. Und ja, der Trend der deutschen Schüler geht auch immer mehr in Richtung Auslandsinternat. Also die internationalen Internate und Schulen nehmen uns schon auch deutsche Schüler weg. Also viele gehen nach England oder gleich nach Amerika. Und deswegen ist der Markt gerade schwierig. Genau.
Bekommt ihr auch staatliche Förderung? Und wie sieht euer Businessmodell aus? Wer steckt hinter so einer Schule? Wer hat die aufgemacht?
Also wir bekommen staatliche Förderung, weil jede Staatsschule bekommt es ja auch pro Schüler einen gewissen Betrag und das bekommen wir auch vom Staat, weil wir ja quasi auch, wir sind ein staatlich anerkanntes Gymnasium, wir gewährleisten hier quasi, dass wir das also die Schüler zum Abitur führen und deswegen bekommen wir da wirklich auch Förderung, aber es ist ein ganz, ganz kleiner Anteil nur. Also davon können wir nicht annähernd leben. Wir leben schon hauptsächlich von den Schul- und Internatsgebühren, die Eltern halt zahlen. Die werden aber auch gleichzeitig umgelegt auf unsere Stipendiaten. Und weil wir ja eine Stiftung sind, dürfen wir ja auch nicht wirklich Gewinn machen. Und vor allem, wenn wir größere finanzielle Projekte planen oder voranbringen wollen, sind wir immer angewiesen auf Spenden, vor allem unserer Altschüler oder auch von Sponsoren und Partnern. In die Richtung gehen wir mittlerweile auch. Und Schloss Neubäuern feiert jetzt dann in dem Schuljahr 24/25, das jetzt ja im September startet, 100-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde die Schule von der Gräfin Julie von Wendelstadt, die hier mit ihrem Mann am Schloss Neubäuern gelebt hat, aber privat. Sie hat aber schon damals immer viele Dichter und Denker zu sich eingeladen. Man sprach auch vom Musenhof Schloss Neubäuern. Zum Beispiel auch Hugo von Hofmannsthal, der sich in unseren Gästebüchern verewigt hat und hier auch viele seiner Werke angefangen hat zu schreiben oder auch vollendet hat. Und ja, seit 100 Jahren gibt's uns. Es ist eine Stiftung mit einem Stiftungsvorstand, mit einer Internatsleitung, das bin ich, mit einem Schulleiter und einem Aufsichtsrat, der sich bei uns Kuratorium nennt, der hauptsächlich aus Altschülern besteht, aber nicht nur.
Jetzt gibt's ja an Schulen immer wieder die Diskussion, dass das Bildungsniveau sinkt, dass man Notenspiegel nach unten anpassen muss, damit Kinder nicht über Gebühr sitzen bleiben. Bleibt bei euch auch jemand sitzen? Wie ist denn das?
Ja, klar bleiben bei uns auch Schüler sitzen. Wenige, Gott sei Dank, aber ja. Und es gibt auch Schüler, die leider durchs Abitur durchfallen. Das gibt's auch. Das sind aber dann tatsächlich Schüler, die einfach die Angebote, die wir hier machen, partout nicht annehmen wollen. Also da muss man auch so ehrlich sein. Das sage ich auch bei allen Akquisegesprächen, weil ich leite ja nicht nur das Internat, sondern ich bin auch hauptverantwortlich für die Schülerakquise, was wirklich ein schwieriges Business ist momentan. Ich sage immer zu den Eltern, und das versuche ich auch rauszufinden, wie die Schüler da ticken bei diesem Erstgespräch. Nur das, was wir bieten, wird nicht reichen, sondern die Schüler müssen das wirklich wollen, sie müssen mitmachen und die Angebote, die wir haben, auch wirklich nutzen. Und man kann sie nicht zwingen, die Jugendlichen.
Jetzt sagt der OECD-Bildungsdirektor, der macht gerade Schlagzeilen mit einer Aussage, in der er das Sitzenbleiben abschaffen will, weil er sagt, es bringt wirklich nicht viel. Wie siehst du das?
Also mein klares Statement ist, dass das Sitzenbleiben auf alle Fälle eine positive Auswirkung haben kann auf einen Schüler. Es ist natürlich immer ein Misserfolg und was Negatives. Und das ist für Jugendliche in dem Alter schwierig. Aber es gehört dazu, ja. Und es schadet auch nicht, wenn sie das auch schon lernen in dem Alter. Weil es oft dann eben das Learning hat bei dem Schüler, okay, dann muss ich mich halt ab sofort mehr anstrengen, muss ich mein Mindset anders programmieren, ich muss eine andere Strategie entwickeln. Und dafür sind wir ja auch da. Vor allem halt in so einer Schule und im kleinen Internat kann man halt mit den Schülern gut Strategien entwickeln und ihnen auch helfen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und deswegen, das schadet manchmal nicht, dass sie da auch mal sitzen bleiben. Und mal abgesehen davon, wenn man in die nächsthöhere Jahrgangsstufe will, braucht man ja ein gewisses Fundament. Und wenn man sitzen bleibt, hat man das ja anscheinend nicht. Und deswegen, ich bin absolut dagegen die Abschaffung. Und was man ja aber noch machen könnte, das wissen viele ja gar nicht. Wenn die Lehrerkonferenz beschließt am Ende des Schuljahres, dass der eigentlich sitzen bleiben würde, doch noch die Chance bekommen sollte für eine Nachprüfung, das wird ja oft auch angeboten, dann könnte man das ja noch nutzen. Dann muss man sich aber die ganzen Sommerferien hinsetzen und für die Nachprüfungen lernen. Komischerweise machen das die wenigsten Schüler. Die entscheiden sich fürs Sitzenbleiben.
Bei uns in Manhattan, da gibt es sehr viele Elite-Schulen, aber viele meiner Bekannten sagen, sie möchten gar nicht, dass ihre Kinder dahin gehen, sondern sie möchten am liebsten, dass die auf Hardcore-Internate gehen, wegen Drogen, wegen Internet. Also da geht's auch richtig streng zu und das Problem da ist, überhaupt Zugang zu bekommen. Also Geld alleine reicht da nicht, da gibt's ganz strenge, kompetitive Wettbewerbszugangsbeschränkungen, wo man sich durchsetzen muss. Ist das bei euch auch so oder wie ist das generell bei Internaten in Deutschland? Muss man auch wirklich drum kämpfen, da reinzukommen?
Also da momentan der Markt in Deutschland halt so ist, dass im Prinzip jedes Internat Plätze frei hat, das weiß ich einfach, weil eben die Konkurrenz im Ausland sehr groß ist und wegen der drei genannten Gründe, also Corona, immer schlechtere Leistungen, nicht mehr geeignet fürs Gymnasium, weil die meisten Internate sind Gymnasien, nicht alle, aber die meisten. Inflation, das heißt, viele können sich's einfach nicht mehr leisten und auch der Krieg, weil wir ja auch viele internationale Schüler auch aus Russland und der Ukraine haben. Aufgrund dieser Faktoren gibt es halt schon viele Plätze und dann muss man sich halt entscheiden, was man macht. Nimmt man jetzt jeden oder hat man trotzdem noch seine Ansprüche? Und wir haben uns im Schossener Bayern auf alle Fälle dafür entschieden, nicht jeden zu nehmen und unsere Ansprüche weiterhin hochzuhalten. Was ist das Wichtigste oder was ist das Erste, worauf ich schaue, wenn ich eine Bewerbung bekomme? Es ist die Bemerkung im Zeugnis zu Verhalten. Das schaue ich das erst, also als Erstes an. Und wenn da schon drin steht, dass sich der Schüler halt sozial ganz schlimm aufgeführt hat, dass er immer wieder negativ auffällig war, dann lade ich den gar nicht erst zum Gespräch ein. Wenn da aber eine 5 steht mal, ja, und bei Mitarbeit und Verhalten ist alles aber im Prinzip im grünen Bereich, dann lade ich den schon ein, weil ich weiß, dass sobald ein Schüler bei uns ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die Noten besser werden, sehr hoch ist. Das zeigt sich immer wieder, weil eben bei uns das Setting anders ist, weil die Tagesstruktur anders ist, weil wir einfach eine ganz andere Art von Förderung bieten als jetzt zum Beispiel große staatliche Schulen.
Wenn du jetzt die letzten 3 Jahre mal Revue passieren lässt, gibt's da irgendwas, wo du sagst, Das war bemerkenswert, das war ein besonderer Erfolg für dich. Da hat sich jetzt ein Schüler über Gebühr entwickelt, was so vielleicht gar nicht absehbar war. Was sind so Erfolgserlebnisse für eine Internatsleiterin?
Ja, also ein großes Erfolgserlebnis war tatsächlich dieses Jahr mit unserem Abiturjahrgang, weil da waren zwei drinnen, die haben es eben letztes Jahr schon nicht geschafft, zugelassen zu werden. Und ehrlich gesagt, hat es auch lange so ausgeschaut, als würden sie es wieder nicht schaffen. Und vor Weihnachten hat es aber bei beiden einen Schalter umgelegt. Und der Mentor ist bei uns der Erzieher im Internat, der auch den meisten Kontakt zu den Schülern hat, im Prinzip der Mama- und Papa-Ersatz, der hat da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt. Also der hat die gecoacht, der hat denen immer wieder gut zugeredet, der hat gesagt, ihr müsst euch jetzt hinsetzen und ihr schafft es aber. Also er hat nie aufgegeben und hat immer an die geglaubt. Und als ich denen dieses Jahr jetzt das Abi-Zeugnis gegeben habe, da habe ich mich einfach gefreut, weil ich mir dachte, toll, jetzt haben wir die doch noch durchbekommen.
Wie legt man so einen Schalter um? Also man kann sagen, strengt euch an, ja, aber das geht ja wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
Ja, das geht gar nicht einfach und es ist ein langer Prozess. Also die beiden haben ja auch erstmal den großen Misserfolg gehabt und sind nicht zum Abi zugelassen worden. Also im Prinzip sowas wie sitzen bleiben. Dann die erstmal wieder aufzubauen und ihnen Mut zu machen, dass sie es vielleicht in einem Jahr doch schaffen können, obwohl sie jetzt in einer neuen Klassengemeinschaft sind, obwohl sie jetzt den, sage ich mal, Loser-Stempel haben und jetzt noch ein ganzes Jahr noch mal vor ihnen liegt, das ist schwierig, das ist einfach richtig schwierig. Also erstmal muss man wirklich sie auch im Prinzip in dem Misserfolg lassen, sie auch erstmal rebellisch sein lassen und dann aber irgendwann anfangen, sie umzupolen und immer wieder zu sagen, pass auf, letztes Jahr bist du damit gescheitert, versuch eine neue Strategie, versuch das mal, mach das mal und ich helfe dir dabei. Und immer dieses Gefühl zu geben, ich bin da, ich helfe dir dabei. Das hat, glaube ich, bei beiden dazu geführt, dass sie es geschafft haben.
Ein Grund, warum in Amerika Eltern bereit sind, horrende oder ja sehr hohe Gebühren zu bezahlen für Privatschulen, sind vor allen Dingen auch die Netzwerke, die ihre Kinder dort mitnehmen. Das sind nun mal die zukünftigen Bankchefs, die Technologiechefs aus dem Silicon Valley. Wenn man da in die Schule gegangen ist, dann hat man praktisch eine Garantie auf Erfolg, mehr oder weniger. Wie sieht das in Deutschland aus mit euren ehemaligen Schülern? Seid ihr auch vernetzt mit der Industrie, mit der Wissenschaft, mit der Politik?
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an und das ist auch eins der Hauptargumente in der Akquise tatsächlich. Es ist uns sehr wichtig, dass die Schüler schon früh lernen, sich zu vernetzen, schon früh lernen, sich ein gutes LinkedIn-Profil aufzubauen oder überhaupt LinkedIn zu machen, dass sie in Kontakt kommen mit Unternehmern, mit Führungskräften, mit Entscheidern und auch immer das Gefühl haben, dass sie wissen, wo könnte ich jetzt hin, wenn ich das und das gerne machen möchte oder wo könnte ich mich informieren. Das erste Netzwerk ist, sagen wir mal, ein natürliches Netzwerk. Das sind unsere Altschüler, die hier Abitur gemacht haben, die dann unterschiedliche Wege, unterschiedliche Karrieren gehen und dementsprechend immer wieder eingeladen werden von uns für Vorträge, sodass sich die Schüler mit denen austauschen und auch die ganzen Geschichten im Prinzip sich anhören können. Das Zweite, was ich jetzt als Projekt seit 1,5 Jahren etabliert habe, weil das ist auch das Tolle an meinem Beruf, dass ich sehr große Freiheiten habe, um hier Initiativen auch zu machen, ist das Wirtschaftsforum hier eben am Schloss Neubeuern. Wie schaut das aus? Also es ist eine 4-teilige Veranstaltungsreihe in einem Schuljahr, bei der wir mit der Hilfe von Partnern und Sponsoren hier schöne Abende gestalten. Jeder Abend ist geprägt von einem Speaker. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel Marcel Fratscher bei uns gehabt, Anders Inzet, Anna Kopp, Dr. Josef Bramel. Jetzt im nächsten Schuljahr haben wir Uli Hoeneß bei uns, Kathi zu Gutenberg. Ja, das sind teilweise sehr bekannte Leute, die geben einen Impulsvortrag und danach ist eben noch Zeit für Fragen und dann eben auch Netzwerken. Und wer ist alles da bei den Abenden? Eben nicht nur unsere Schüler, sondern unsere Partner und Sponsoren kommen teilweise selber oder schicken halt wieder Partner oder Mitarbeiter, vor allem in der Führungsebene, zu uns an diesen Veranstaltungen, so dass unsere Schüler sich austauschen können mit diesen Entscheidern, mit diesen Unternehmern, mit diesen Führungskräften. Das heißt, sie haben einerseits einen interessanten Impulsvortrag mit der Möglichkeit nochmal Q&A und Fragen und andererseits dann danach in interessanten Networking-Gesprächen sich eben auszutauschen. Jeder hat ein Namensschild, auf dem Namensschild steht drauf, wer das ist. Die Schüler bekommen im Vorfeld eine Liste, was da für Leute kommen, von welchen Bereichen, was die machen. So können sie uns sich vielleicht einen Praktikumsplatz sichern, interessante Gespräche führen, ihr Netzwerk jetzt schon bereichern und im Kontakt bleiben. Und das haben wir jetzt ein Jahr gemacht und das kommende Jahr ist auch schon komplett geplant und es kommt sehr, sehr gut an. Also sowohl bei den Schülern, die machen da wirklich gerne mit, sind Schüler der Oberstufe, also 10., 11., 12. machen da mit, damit es auch Sinn macht. Aber auch die Unternehmer und die Firmen sind begeistert von der Möglichkeit, mit Schülern in Kontakt zu kommen. Und ich finde, sowas sollte halt jetzt nicht nur in einer Privatschule stattfinden, sondern es sollte standardmäßig eigentlich in den Lehrplan aufgenommen werden. Es ist ein wahnsinniger organisatorischer Aufwand, aber es trägt sich selbst durch die Sponsorengelder und der Mehrwert ist einfach riesengroß.
Um das gleich vorweg zu sagen, ich bin durchaus für die Förderung auch von Leistungsträgern, aber die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, die werden wahrscheinlich nicht auf eine Privatschule gehen oder können ihre Kinder nicht darauf schicken. Was sagst du denen, wenn die sagen, ja, das ist aber ungerecht, wenn mein Kind dann da sitzt und sich um Praktikum bewirbt, kann dann nicht konkurrieren mit jemandem von der Privatschule, mit den Netzwerken und mit der Förderung. Was sagst du da an, oder was kannst du an Motivation mit auf den Weg geben und sagen, nein, die Chancengleichheit ist nicht so total verzerrt?
Also das Erste, was ich dann immer sage, ist, es gibt eben trotzdem die Möglichkeit für Stipendien. Also wenn man unbedingt auf eine Privatschule will, dann findet man da auch irgendwie einen Weg dahin. Da glaube ich dran.
Ja, aber viele verdienen zu wenig, um ihr Kind auf die Privatschule zu schicken, aber zu viel für ein Stipendium. Das ist ja das Problem oft bei der Sache.
Zu viel für ein Stipendium? Ja, dann ist das Stipendium halt einfach geringer. Das ist eigentlich kein Argument.
Ah, okay. Also bei uns ist es so, dass viele durchs Raster fallen, weil sie entweder zu wenig verdienen und nicht die Expertise haben, um dann sich für ein Stipendium zu bewerben, oder aber zu viel, dass sie in Betracht gezogen werden.
Dann gibt's halt nur ein 20% oder 30% Stipendium.
Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen.
Dann füllen wir einfach auf, das ist kein Problem. Aber ich bin der Meinung, also ich meine, ich war auch auf keiner Privatschule, vielleicht hilft das. Ich bin der Meinung, dass man auch, wenn man nicht auf einer Privatschule oder auf einem Internat war, dass man trotzdem genügend Möglichkeiten hat, um sich in gewissen Bereichen weiterzubilden, um da Möglichkeiten zu nutzen, weil der Staat, der macht schon auch nicht wenig, so ist es nicht. Also wir machen zum Beispiel auch bei einer Initiative mit, die heißt Startup Teens. Und Startup Teens ist nicht nur für Privatschulen, sondern eben auch für staatliche Schüler. Ja, und es gibt mehrere Standorte, wo diese Startup Teens Veranstaltungen gemacht werden. Wir sind einer davon jetzt, weil ich mich da in das Netzwerk von denen aufnehmen habe lassen und mich da angeboten habe, dass wir unsere Location zur Verfügung stellen. Und da werden aber alle Schüler ganz bayernweit dazu eingeladen. So, und dann wird man wirklich gecoacht von Profis, wie man jetzt ein Startup gründen könnte und wie das aussehen könnte. Das sind dann auch teilweise Gründer auch vor Ort bei diesen Veranstaltungen. Und dann können die Schüler ihre Ideen einreichen und auch was gewinnen, sage ich mal, und weiter gefördert werden, um wirklich diese Idee zu einem wahren Startup zu machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Man muss halt einfach sich informieren und man muss sich trauen, mitzumachen. Und mein Motto ist ja, also mein Lebensmotto, immer wieder raus aus der Komfortzone. Und die Komfortzone ist in dem Fall ja, man kann sich das leisten, auf eine Privatschule zu gehen und das wird einem sowieso geboten und passt alles und dann mache ich hoffentlich was draus. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, dass das möglich ist finanziell, ja, dann suche ich einen Weg, um es möglich zu machen. Und dann ist es, dann kämpft man so lange drum, bis man es vielleicht irgendwann hat oder bis man halt andere Möglichkeiten hat, wo man dann auch gefördert wird. Also wie gesagt, es muss nicht immer eine Privatschule sein. Es gibt so viele tolle Projekte und Angebote, aber man muss halt suchen und mitmachen.
Wenn uns jetzt junge Menschen zuhören, welche Ratschläge hast du sonst noch, die du mit auf den Weg geben kannst? Wie man besonders erfolgreich durch die Schulzeit kommt und ein gutes Studium hinlegt?
wie gesagt, das Erste, immer wieder aus seiner Komfortzone rausgehen. Nicht die Wege gehen, die alle gehen, sondern auch mal einen Trampelpfad einschlagen und sich da durchkämpfen. Standhaft bleiben. Also nur weil da jetzt ein Hindernis steht, ja gut, dann steht's da. Dann lasse ich mich aber trotzdem nicht beirren, sondern ich versuche das Hindernis zu überwinden und ich gehe weiter. Vorurteilen, also von Vorurteilen sich nicht beeinflussen zu lassen oder Negativismus, weil das schlägt einem ja auch so oft entgegen in unserer heutigen Gesellschaft, sondern dem Ganzen selbstbewusst und mutig einfach entgegenstehen und sagen, ja, okay, aber ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin. Auch demütig sein und sagen, ja gut, und das kann ich halt jetzt nicht, aber ich möchte es lernen. Weil meine Einstellung ist auch, man muss lebenslang lernen. Gut, jetzt bin ich auch noch sehr jung und sagt sich jetzt vielleicht so leicht, aber das werde ich auch noch in 30 Jahren sagen. Also lebenslanges Lernen finde ich wichtig. Und immer auch offen für Neues sein und den Menschen mit einer grundfreundlichen und positiven Einstellung zu begegnen, ohne Vorurteile.
Welche Hindernisse hast du überwunden? Wo bist du zuletzt aus der Komfortzone raus und hast gesagt, da springe ich drüber?
Ja, also mein Weg war ja eigentlich klar. Ich wusste, ich möchte in die Bildung. Das habe ich auch irgendwie schon sehr früh gewusst, weil ich finde, das ist ein zentraler Bestandteil von unserer Gesellschaft. Ich finde, da kann man einfach viel zurückgeben auch und man kann viele Dinge halt auch sichern. Also im Prinzip die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, auch die Sicherung von Frieden und Demokratie. Ja gut, die Liste, die könnte lang sein. Also Bildung ist für mich halt ein zentraler Bestandteil von Leben. Und ja, ich habe ja mein Studium gemacht für Germanistik, Latinistik und Medienpädagogik, meine zwei Staatsexamina, mein Referendariat beim Staat. Und dann habe ich aber schon gemerkt, so das ist alles so, es ist, könnte alles so leicht sein, dann lasse ich mich verbeamten, bin Lehrerin, mach da meinen Weg und gehe den und das ist ganz bequem. Aber ich habe im Referendariat schon gemerkt, dass ich das nicht bin und dass ich andere Wege gehen möchte eben. Und dann bin ich eben auf das Thema Privatschulen aufmerksam geworden, habe da dann einige Jahre als Lehrerin gearbeitet. Und dann hat sich mir die Möglichkeit geboten, dass ich eben aus der Schule jetzt so als Lehrerin rausgehe und eben die Leitung des Internats und der Akquise zu machen. Und ich bin in die Fußstapfen getreten, nachdem ich mich dafür entschieden habe, eines 60-jährigen erfahrenen Internatsleiters, der hier dieses Internat 18 Jahre lang erfolgreich geführt hat. Und dann stand ich da, Frau, jung, dann auch noch blond und musste mich behaupten. So, und das war ein steiniger Weg die letzten 3,5 Jahre. Ja, und es ist immer noch so, dass wenn ich zum Beispiel Besuchstermine habe, wenn ich auf Reisen bin, also ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel in China, weil ich dort Akquise auch betrieben habe, weil die Agentur, mit der ich zusammenarbeite, mich da eingeladen hat und mich mitgenommen hat zu verschiedenen Schulen, wo eben diese Deutschklassen sind, die dort ihr erstes Deutschjahr haben und dann eben nach Deutschland gebracht und integriert werden. Und auch da, die Schulleiter haben mich halt gesehen und dachten sich erstmal, ja, das ist jetzt, was ist das jetzt, die Assistentin vom Leiter der Agentur oder was? Und dann, das sieht man den Leuten dann schon so an im Gesicht und ja, dann muss man halt erstmal hier das selbstbewusste Frau stehen und ja, leider erst beweisen, dass man halt fähig ist, diesen Posten auszuüben. Und das geht mir fast jeden Tag so. Aber das ist okay. Und das meine ich halt eben raus aus der Komfortzone.
Wenn er jetzt im Wettbewerb steht, das tut er als Internat mit anderen Internaten, wie schaffst du dann so Alleinstellungsmerkmale, unabhängig des Wirtschaftsforums, das du angesprochen hast? Wie macht man das? Wie positioniert man sich?
Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass jedes Internat ja irgendwo gleich ist. Ja, es ist wichtig, dass jedes Internat klare Strukturen hat, mit klaren Regeln. Jedes Internat hat seine Geschichte, seine Traditionen, meistens einen schönen Standort. Wir haben jetzt das Glück, dass wir auch noch so ein kleines Schlösschen eben auch als unseren Campus nennen dürfen. Und dann, wie du schon sagst, geht's halt darum, ja, was hat man jetzt für Alleinstellungsmerkmale? Und ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren uns im Prinzip auch neu aufgestellt, weil es halt eben nicht mehr reicht, nur die digitale Schule Deutschlands zu sein, weil das war jetzt wirklich ein Jahrzehnt lang unser Alleinstellungsmerkmal. Also Schloss Neubeuern war die digitale Schule Deutschlands. Wir waren da in vielen Berichten. Die Leute wussten, wenn sie nach Neubeuern kommen, ist alles digital, ist ein gutes WLAN überall, das funktioniert. Die Schüler arbeiten auf iPads und ab der 9. Klasse komplett digital auf Laptops. Der Unterricht wird digital von den Lehrern gemacht. Es ist sogar digitales Abitur. Und es war jetzt 10 Jahre lang der Dauerbrenner. Ja, dann kam Corona und jeder musste im Prinzip digital arbeiten und Teams und digitale Notizbücher waren kein Novum mehr. Also, und dann standen wir da. Und das war's dann mit dem Alleinstellungsmerkmal. Es ist mittlerweile, Gott sei Dank, muss ich ja sagen, in den meisten Schulen und Internaten Standard. Ja, und dann haben wir die letzten Jahre neue Konzepte entwickelt. Und tatsächlich ist aber das Wirtschaftsforum und alles, was damit zusammenhängt, also der Möglichkeit des Austauschs, Netzwerkens, Partner, das ist wirklich jetzt eines unserer Initiativen und Alleinstellungsmerkmale, die anderen Internate nicht haben. Und unser zweites Standbein ist der MINT-Bereich, also die Naturwissenschaften. Wir haben vor 2 Jahren ein komplett neues naturwissenschaftliches Zentrum eröffnet und Zusammenarbeiten mit Unis und Wissenschaftlern quasi angefangen. Und das ist unser zweites Standbein. Und was wir halt immer hier in Neubeuern auch vermitteln wollen, das ist unsere Grundeinstellung, ist halt diese familiäre Umgebung. Das heißt, unsere Mentoren wohnen hier. Sie bieten ein zweites oder teilweise sogar erstes Zuhause für die Schüler. Sie sind eine Familie für die da sind. Eine Familie, zu der man immer wieder zurückkehren kann, auch wenn man schon Abi gemacht hat. Und diese Wärme und diese Herzlichkeit, die leben wir hier. Und dann hoffen wir dadurch halt auch durch viel Mundpropaganda neue Schüler auch zu gewinnen.
Du legst ja sehr viel Wert auf digitale Kompetenz. Was ist heute bei den Supernatives, muss man ja schon sagen, was ist da Pflicht und was ist Kür? Was muss man heute können und was ist schön zu können?
Also man muss es können, sich digital zu strukturieren. Also ein absolutes Muss, finde ich, ist ein digitaler Kalender mit Erinnerungsfunktion, einer digitalen To-Do-Liste, die einen auch erinnert an das, was ansteht.
Aber das ist doch pretty basic, oder? Das erscheint doch jetzt sehr basismäßig.
Ja, wir sind ja noch bei den Basics. Okay. Aber die kann man ja teilweise, bei meinen Mitarbeitern kann ich das teilweise nicht voraussetzen. Und auch bei den Schülern. Also wenn man dann da teilweise auf den Desktop schaut, dann herrscht da einfach Chaos. Man muss es können, die Dateien und alles, was halt so im Umlauf ist, zu strukturieren und es wieder zu finden. Also das ist ja wirklich, aber das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass man sich einfach gut digital organisieren kann. Ja, und dann Kommunikation. Also digitale Kommunikation, vor allem Berufsumfeld, finde ich es wichtig, dass man halt eine Kommunikationsstruktur hat. Oder auch für die Schüler ist es wichtig, das lernen wir ihnen auch schon, die strukturiert ist. Also das heißt, je nach Thema, das man halt hat, im dementsprechenden Kanal zu platzieren, dann auch das strukturiert zu platzieren und nicht einfach drauf loszuschreiben, das versuchen wir unseren Schülern eben auch beizubringen. Dann eben ein gutes LinkedIn-Profil.
Wie sieht's denn aus mit Coden oder mit künstlicher Intelligenz, ChatGPT-Prompts zu beherrschen oder KI besonders effizient einsetzen zu können?
Ja, genau. Das ist dann die Kür. Und das, also Programmieren, wir haben eine Programmiergilde. Da lernen sie, wie man so Roboter zusammenbaut und die so programmiert, dass sie ein bisschen was tun, was man möchte. Aber das Thema KI, also wir im Internat machen da schon auch immer wieder Vorträge, versuchen die Schüler auch mit dem Thema ChatGPT zusammenzubringen. Aber im Lehrplan, also vor allem in Bayern, ist es halt bisher null berücksichtigt.
Das heißt, wenn der Lehrplan das nicht vorsieht, dann ist das bei euch, gibt er das als Zusatzstoff, aber es wird nicht geprüft, oder wie ist das zu sehen?
Es wird halt einfach gar nicht erst angesprochen im Unterricht. Also es wird so getan, als gäbe es das nicht.
Kann man denn unterm Tisch mit KI so ein bisschen sich zuarbeiten oder wenn man erwischt wird, ist man weg vom Fenster?
Ja, dann ist man weg vom Fenster. Und das ist, finde ich, die falsche Einstellung. Also die Lehrpläne müssten eigentlich so schnell wie es geht so umgeschrieben werden, dass es nicht verboten sein darf, KI zu nutzen, sondern sich dadurch so zu bereichern, dass man halt einfach noch besser wird. Und das ist auch die Zukunft. Nur
ist die Politik da noch nicht weit genug?
In den Köpfen mit Sicherheit, aber in der Umsetzung noch nicht. Die Umstellung von G8 auf G9 jetzt auch wieder. Also Gymnasium 8 Jahre auf 9 Jahre. Wie lange hat das jetzt gedauert? Wie lange hat es gedauert, bis die neuen Lehrpläne, die neuen Schulbücher? Wir haben immer noch nicht in jedem Fach digitale Schulbücher. Ja, weil wir würden gerne nur mit digitalen Schulbüchern arbeiten. Wir können es aber nicht, weil die Schulbuchverlage tatsächlich nicht für jedes Fach und für jede Jahrgangsstufe das Ganze digital einfach schon entwickelt hat. Also wir hängen einfach nach in allen Bereichen.
Und gibt es denn so einen Austausch mit anderen Schulen, Internaten im Ausland, wo ihr euch quasi abstimmt, wie so die Forderungen sind?
Mhm. Es gibt die Deutsche Internatevereinigung. Da sind wir jetzt auch dazugegangen. Haben wir auch bald quasi das erste Meeting oder den ersten Austausch. Bin ja schon echt gespannt darauf. Wird das Thema sicherlich auch aufkommen. Aber man darf ja nie vergessen, also im Internat bin ich relativ frei. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich aus dem Komplex Schule eher rübergewechselt bin in Internat. Weil da kann ich mit KI, kann ich die Themen ansprechen, kann die Schüler damit in Berührung bringen. Ich brauche keinen Lehrplan. Ich mache mir meinen Lehrplan selber sozusagen und kann mich anpassen den neuesten Entwicklungen und so weiter. Aber in der Schule ist man immer gefesselt mit diesem Lehrplan. Und mit allen anderen Hürden, die man zu nehmen hat. Und ich meine, wie du gerade schon angesprochen hast, es ist ja nett, wenn man mit KI umgehen kann. Aber wenn man es dann nicht nutzen darf in der Schule, dann bringt es einem ja auch wieder nichts. Es muss halt zusammenpassen.
Ihr seid recht international. Ich glaube, ihr habt 10 Nationen als Schüler bei euch. Wie viele Amerikaner verirren sich zu euch?
Das ist eine sehr gute Frage. Und tatsächlich, jetzt haben wir das erste Jahr, in dem jetzt mal ein Amerikaner kommt.
Und der kann Deutsch?
Nein, der lernt es jetzt dann bei uns. Wir haben ja eine internationale Abteilung und es ist bei uns nicht Grundvoraussetzung, dass die internationalen Schüler schon Deutsch können. Basic Deutsch, ja, ist ein bisschen Smalltalk kann er schon, aber mehr noch nicht. Und unsere internationale Abteilung ist ja dann dafür da, dass sie die internationalen Schüler vor allem erstmal ein ganz intensives halbes Jahr so begleitet, dass sie in den normalen Unterricht integriert werden können. Dann schreiben sie ihre Aufnahmeprüfungen und das System funktioniert sehr gut. Das Problem aber bei den Amerikanern ist, das Gymnasium in Bayern verlangt ja quasi 2 Fremdsprachen und Deutsch ist ja die Muttersprache. So, wenn die jetzt aus China kommen oder aus Russland oder der Türkei oder wo auch immer, dann bringen die ja quasi Chinesisch oder Russisch und so weiter als von uns aus gesehen Fremdsprache mit. Und die können wir anrechnen lassen, sodass sie halt Deutsch, Englisch und ihre Muttersprache haben. Wenn aber die Amerikaner kommen, dann haben sie nur Englisch, ja, und Deutsch. Und dann fehlt halt diese 3. Fremdsprache, also eigentlich 2. Fremdsprache. Und deswegen können wir sie nicht aufnehmen. Das ist auch wieder sowas. Außer sie kommen zur 11. Klasse, weil sie eben dann bei uns Spanisch spätbeginnend belegen können. Das führt aber alles eigentlich schon zu weit. Fakt ist halt einfach, dass wir da auch wieder diese Fesseln haben vom bayerischen Lehrplan und vom Schulrecht, denen wir gerecht werden müssen.
Was ist denn eigentlich so der Worst Case für so eine Internatsleiterin? Was ist denn, wenn man so auf Risikomanagement schaut, was ist denn ein Risiko, das ihr unbedingt vermeiden wollt?
Tatsächlich sowas Banales wie Feuer oder andere Naturkatastrophen. Oder ein Amoklauf. Wenn ein Schüler so ausflippt, dass man ihn nicht mehr unter Kontrolle hätte. Das wären so meine Worst Cases. Gut, wir haben für alles natürlich Notfallpläne, wir machen Übungen und so weiter, aber da will ich nicht in den Ernstfall kommen.
Wie muss ich mir denn so einen oder darf ich mir so einen Alltag im Internat vorstellen? Wie gesagt, ich bin auch die Generation von Hani und Nani. Das war ein Buch, was man da gelesen hat. Das war sehr spaßig, viel Spaß im Internat mit Freundinnen. Ihr seid ja gemischt, glaube ich, Jungen und Mädchen zusammen. Muss ich mir da so ein Schlossleben vorstellen? Ganz fein? Ist das eine einzige Party? Das hängen ja viele Klischees dran an dieser Idee.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unsere Schüler halt, für das, dass sie ja noch so jung sind, wirklich einen wahnsinnig strukturierten Alltag haben und sich an Zeiten halten müssen, Pünktlichkeit auch von uns beigebracht bekommen, Regeln wie Schulkleidung einhalten, generell gesellschaftliche, soziale Verhaltensregeln. Und immer wenn sie, blöd gesagt, nicht funktionieren, gibt's halt immer eine Konsequenz. Das ist anstrengend für so junge Leute. Deswegen ist es nicht High Life, Halligalli und ich bin jetzt hier im Hotel, weil sie halt auch viel mithelfen müssen. Also egal, ob das jetzt, also die müssen ihr Zimmer selber aufräumen, sie müssen beim Mittagessen ihr Geschirr selber wegbringen, sie müssen beim Aufräumen helfen, sie müssen selber waschen und bügeln. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ihnen alles hinterhertragen und das wollen die Eltern auch Gott sei Dank so. Ja, und dann gibt's halt natürlich Schule, den meisten Teil, das ist ihr Job, in die Schule zu gehen. Das ist auch der größte Teil des Tages, also von 8 bis 16:00. Wir sind ja in der Ganztagsschule. Dazwischen mal noch kleinere Pausen und eine größere Mittagspause mit gemeinsamem Essen. Dann Aktivitäten, Sport, Kunst, Musik, was man halt gewählt hat. Dann Abendessen, dann wieder Lernzeit. Und dann nochmal abends ein bisschen Freizeit, aber dann auch schon relativ früh, je nach Alter, halt auch ganz strenge Bettgehzeiten.
Jetzt liest man immer wieder, dass für manche Lehrer die Eltern der größere Stressfaktor sind und gar nicht die Schüler, weil die Eltern so viel Druck machen. Wie ist denn das aus deiner Erfahrung?
Viele Eltern von uns geben ja quasi die meiste Arbeit an uns, ans Internat und die Mentoren im Internat und auch mich ab. Das heißt, die Lehrer machen so das Alltägliche hauptsächlich mit meinen Mitarbeitern, also eben den Erziehern im Internat. Trotzdem ungefähr natürlich 10% der Eltern sind so, dass sie alles ganz genau wissen und da nochmal anrufen und das auch nochmal. Aber das ist für mich okay, weil ich denke mir, die zahlen hier so viel Geld und mir ist auch wichtig, dass der Kontakt mit den Eltern eng ist und die sich auch gut aufgehoben fühlen. Und ich sage auch immer meinen Mitarbeitern, kommuniziert's lieber einmal zu viel und macht's ein Gesprächsangebot, bevor dann am Ende irgendwas eskaliert und dann kommen die Eltern auf euch zu. Also ich finde eine gute Erziehungspartnerschaft zu den Eltern wirklich wichtig. Und ich finde es auch nicht lästig oder so, sondern im Gegenteil. Also teilweise oft auch bereichernd, auch mit dem Elternbeirat. Also der Kontakt zu unserem Elternbeirat vom Schulleiter und mir, der ist ja überdimensional. Also bei einer staatlichen Schule ist das ja nicht annähernd so. Aber ich finde da eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe einfach wichtig. Und je mehr Leuten man spricht, desto mehr kann man lernen und desto mehr kann man auch besser machen. Also ich bin da offen dafür. Und das möchte ich auch meinen Mitarbeitern so mitgeben, dass sie das sein sollen.
Wird man eigentlich mit Kameras dort überwacht in öffentlichen Klassenräumen und Gängen und so?
Nein, wir haben natürlich keine Kameras auf dem ganzen Gelände, nicht.
Ist das gar nicht erlaubt?
Mm-mm, nee.
Ah, okay. Und wie sind die jüngsten Schüler, wie alt? Sind die dann tatsächlich 10?
Mhm. Also die 5-Klässler sind 10. Aber der Trend ist so, dass wir in 5, 6, 7 hauptsächlich nur Tagesschüler haben, also aus der Umgebung. Die kommen in der Früh in die Ganztagsschule und gehen am Nachmittag. Internat kommen die meisten erst ab der 8., 9. Klasse und ich finde es auch gut so. Ich habe sogar mit unserem Vorstand schon öfter mal die Diskussion geführt, ob wir nicht sogar sagen, Internat erst ab der 8. Weil ich finde so die Kleinen, so die 5., 6. und 7. Klässler, die gehören einfach noch so zu Mama und Papa.
Wie viele Schüler sind zwar gut in der Schule, aber schaffen das psychisch nicht, von zu Hause weg zu sein?
Tatsächlich die Schüler, die wir haben, vielleicht 1%, dass es nicht funktioniert. Weil die kommen ja hierher und entscheiden sich ja schon mal aktiv dafür. Sobald ich nämlich merke in den Aufnahmegesprächen, dass das Kind es nicht will, sage ich, es wird nichts. Das heißt, die kommen alle eigentlich hierher, weil sie das unbedingt wollen und nicht, weil es die Eltern unbedingt wollen. Und klar gibt's dann immer manchmal auch die Problematik mit Heimweh. Aber die werden ja hier so schnell aufgefangen von vor allem von Freunden, die sie hier haben dann, dass sie das schnell vergessen. Also wie gesagt, 1% vielleicht, bei dem es dann nicht klappt und die dann das Internat wieder verlassen aufgrund dieser Thematik, aber mehr nicht.
Was sind denn deiner Meinung nach die größten Fehler, die junge Menschen auf ihrem Weg durchs Internat oder durch die Internatszeit und auch auf dem Weg zum Erfolg vermeiden sollten?
Das ist zwar jetzt kein Fehler, aber ich finde, wenn es so viele Angebote gibt und so viele Möglichkeiten und wenn man dann eben nicht bereit ist, die zu nutzen, dann ist das eigentlich schon ein großer Fehler. Und wenn ich mich teilweise mit Altschülern unterhalte, die sagen dann auch, Mensch, meine Zeit in Neubeuern und ich würde sie so gern zurückdrehen, weil es war so schön und ich hätte dann so viel aber noch mehr machen wollen und ja, aber jetzt geht's halt nicht mehr. Und die sind halt, aber das nehme ich ihnen auch nicht übel, weil das ist halt einfach auch ein schwieriges Alter, in dem sie hier sind. Da hat man halt oft diese Scheuklappen auf und denkt halt irgendwie nur ans Überleben in der Schule und an das, dass man halt sozial irgendwie integriert ist. Also das ist das Wichtigste für unsere Schüler. Soziale Integration, Freundschaften und Ansehen in diesen Freundschaften und halt in der Schule überleben. Und dann ist halt oft nicht mehr Platz für was anderes.
Was hast du noch für Ziele beruflich?
Gute Frage. Also ich überlege mir jetzt schon seit einem Jahr, ob ich nicht noch den MBA machen soll, weil ich habe halt, klar, ich habe die pädagogische Ausbildung, ich habe jetzt doch schon ein paar Jahre auch die Berufserfahrung in dieser Leitungsfunktion. Ich bilde mich auch sehr viel weiter. Also ich habe mehrere Coaches, die auch immer wieder mich natürlich beraten, um auch vor allem was Mitarbeiterführung und so weiter angeht, da weiterzukommen. Ich habe mittlerweile ein gutes Netzwerk, ohne dass ich das Wirtschaftsforum zum Beispiel nicht hätte auf die Beine stellen können. Aber ich sag mal, mir fehlt trotzdem so die Grundlage, was wirtschaftliches Denken und so Business und so weiter angeht. Da bin ich auch ganz ehrlich, wann hätte ich das machen sollen? Und deswegen möchte ich das eigentlich noch tun. Also Nebenjob. Um da auch noch ein gutes Fundament zu haben.
Wie wichtig sind andere Disziplinen? Also zum Beispiel in den USA ist es für das Individuum extrem wichtig, sich abzusetzen von anderen durch Leistungssport oder dadurch, dass man ein Instrument meisterhaft spielt. Das sind alles so Dinge, die eine große Rolle spielen im Wettbewerb. Spielt das hier auch bei uns in Deutschland eine Rolle oder muss das vielleicht sogar ein stärkeres Komponente werden, um auch international bestehen zu können?
Ja, das spielt in Deutschland halt keine so große Rolle. Und es ist auch wirklich schwierig, deutsche Schüler dazu zu bringen, regelmäßig etwas, also jetzt außerhalb von der Schule, sei es ein Hobby, sei es eine Leidenschaft, Sport, Musik, Kunst, keine Ahnung, regelmäßig sich dem zu widmen und auch wirklich auf Niveau zu kommen, was eben Leistungssport und so weiter angeht. Gelingt auch wirklich in den seltensten Fällen, weil ich glaube, dass das einem schon als Kind mitgegeben werden muss. Und ein paar Schüler haben wir, zum Beispiel eine, die kommt aus der Ukraine, die halt schon seit der Kindheit Leistungssport in rhythmischer Sportgymnastik macht. Also das ist Wahnsinn, was die macht. Und ja, dann haben wir halt die anderen Schüler, die halt gerne das wären, aber nicht bereit sind, zum Beispiel 3-, 4-, 5-mal die Woche halt Fußball dann auch zu trainieren. Und für mich persönlich ist es so, ich finde jetzt Leistungssport an sich muss nicht unbedingt sein. Ist auch ehrlich gesagt in unser System Internat auch schwierig zu integrieren. Aber ich finde, man muss an was dranbleiben. Und auch eine Regelmäßigkeit reinbringen und auch ein Biss entwickeln und eine Leidenschaft entwickeln. Und das ist das, was man ja oft auch feststellt. Die Jugend von heute hat keinen Biss mehr, keine Leidenschaft.
Es ist nicht nur Sport. Wie gesagt, es kann Musik sein, es kann der Debattierclub sein, es kann soziales Engagement sein. Also, dass man seine Nische findet, in der man sich besonders hervortut. Und das stachelt so den Wettkampf an und auch diesen Wettkampfgedanken, der, wenn ich jetzt über den großen Teich schaue, finde, der in Deutschland oft fehlt. Und manchmal wird gesagt, das ist eine Fehlwahrnehmung, aber deinen Worten entnehme ich ja, dass das vielleicht nicht so ganz falsch ist.
Nee, es ist absolut nicht falsch. Das beobachte ich auch jeden Tag. Ist auch durch Corona noch mal schwieriger geworden. Thema Smartphone ist mein bester Freund. Am Smartphone kann man keinen Biss entwickeln, da lässt man sich meistens nur berieseln. Ich persönlich bin ja auch so ein Typ, ich mache jetzt auch keinen Leistungssport, aber ich habe auch meine Leidenschaft, mein Hobby, das ich mit ganz viel Konsequenz und Disziplin auch verfolge. Also ich reite, seitdem ich 6 Jahre alt bin, habe auch meine Reitabzeichen gemacht, Turniere geritten, dann wegen Studium und Berufsanfang und so weiter und älterem Pferd pausiert. Aber jetzt vor 1,5 Jahren habe ich mich dazu entschieden, wieder ein junges Pferd zu kaufen, das auszubilden, auch wieder Wettkämpfe und so weiter zu machen. Und das verfolge ich jetzt wieder seit 1,5 Jahren, dieses Ziel. Und das bedeutet auch viel Disziplin. Ich muss meinen Tag so strukturieren, dass ich es noch schaffe, zum Pferd zu gehen. Ich fahre an Wochenenden auf Turniere, obwohl es eigentlich gemütlicher wäre, einfach mal nach so einer anstrengenden Woche in der Arbeit, am See zu liegen. Aber so bin ich nicht. Also wenn ich dann was mache, dann mache ich es gescheit. Und ich finde, es gibt einem ja auch so viel zurück. Wenn man eine Leidenschaft gefunden hat, sei es eben, wie du schon sagst, Sport, Musik, Kunst, dann stärkt das das Mindset, das entlüftet das Hirn, wenn man das macht. Und bringt einen weiter.
Eine Frage hätte ich noch, und zwar, was ich immer so von meinen Freunden höre, weswegen sie ihre Kinder auch gerne ins Internat schicken in den USA, ist, wie beobachtet ihr das? Und wenn ja, was macht ihr dann Leute, die die ganze Zeit vor TikTok sitzen oder die Schminkvideos machen wollen, also sich mehr mit, ich spreche oft von der Kardashianisierung der Kultur, also eigentlich was nicht so wertvoll ist, aber wo sich junge Leute oft verleiten lassen. Wie geht ihr da vor?
Zufälligerweise bin ich ja Medienpädagogin. Ich habe da auch mein Staatsexamen drin gemacht. Und auch jetzt in Neubeuern spielt ja Medienpädagogik auch eine große Rolle. Und meine persönliche Einstellung, die sich auch immer wieder im Prinzip bestätigt, ist, dass wir mit Verboten hier nicht weiterkommen. Sondern wir müssen erstmal verstehen, warum sie das so fesselt. Und dann müssen wir dem Ganzen professionell entgegentreten. Was heißt es? Ich habe jetzt, das ist jetzt auch ein neues Projekt, das ich jetzt starte im kommenden Schuljahr, eine professionelle Content-Creatorin engagiert. Die stellen wir halt jetzt hier als freie Mitarbeiterin an. Die wird jetzt hier eben eine Gilde leiten, weil Schloss Neubeuern ist noch nicht auf TikTok. Die Gilde heißt Schloss Neubeuern Goes TikTok. Und die wird jetzt eine Schülergruppe anleiten, einen professionellen Schloss Neubeuern TikTok-Account auf die Beine zu stellen und dementsprechend halt auch ihnen damit zeigen, was es eigentlich bedeutet, wirklich nicht nur irgendwie, sondern professionell Content zu produzieren, um mit dem auch zum Erfolg zu kommen. Und das hat natürlich auch einen medienpädagogischen Aspekt, weil dann sehen die Kids, hey, das ist ja richtig anstrengend, wenn man hier einen Contentplan braucht und hier professionell filmt und eben nicht nur konsumiert, sondern produziert. Und das ist meine Einstellung. Nicht verbieten, sondern auf dem anderen Weg den Kindern die andere Seite zu zeigen und das Ganze professionell aufzuziehen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Das waren spannende Einblicke ins Internatsleben, ins Bildungsthema und ganz viele andere Sachen. Vielen Dank, Susanne.
Sehr gerne.
Dankeschön, Susanne. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.